Seit Jahren steigen die Zahlen, gerade während der Corona-Pandemie ist es zu einem noch größeren Problem geworden und im Osten Deutschlands haben wir damit ein noch stärkeres Problem. Rassistische, antisemitische, antifeministische, allgemein rechte Gewalt. Gestern hat die mobile Opferberatung ihre Jahresbilanz für das Jahr 2023 vorgestellt und ja, eine Sache kann ich jetzt schon vorwegnehmen, die Zahlen sind auch weiter gestiegen. Für mehr Details habe ich jetzt aber Besuch im Studio von Antje Arndt von der mobilen Opferberatung. Hallo Antje.
Guten Morgen.
Ja, um direkt mal einzusteigen, vielleicht ein bisschen mehr zu lernen, wie diese Zahlen genau zustande kommen. Was sind denn genau die Erfassungskriterien, nach denen ihr die von euch dokumentierten Zahlen auswertet?
Genau, das Stichwort ist ja Gewalt. Gewalt ist ein Begriff, der sehr weit, sehr viel umfassen kann. Wir orientieren uns aber auch für eine Vergleichbarkeit schon auch an dem polizeilichen Definitionssystem mit Abweichung, aber es sind schon die klassischen Gewaltstraftaten, Körperverletzung, Brandstiftung hinzu. Und das hat sich dieses Jahr auch nochmal geändert, nehmen wir aber. Wir haben schon immer auch Bedrohung und Sachbeschädigung mit massiven Folgen für die Betroffenen, weil es eben mit klassischen Gewaltstraftaten vergleichbar ist, hinzugenommen. Und erstmals haben wir Bedrohung komplett ausgewertet, soweit uns bekannt.
Ja, genau, anschließend daran steht ja auch in den Erfassungskriterien, dass die sich geändert haben für 2023. Wie wirkt sich das auf die Vergleichbarkeit so zu anderen Jahren aus?
Das muss man natürlich beachten, weil wir haben jetzt 233 Angriffe gemeldet für 2023. Das ist erstmal, wenn man das nur vergleicht mit letztem Jahr, wo wir zum gleichen Stand 156 gemeldet hatten, denkt man, oh krass, ist auch krass, weil mehr sichtbar wird. Wir haben das natürlich auch dargestellt. Darunter sind 70 Angriffe, die letztes Jahr mit Sicherheit auch schon, diese Bedrohung gab es ja vorher auch schon. Ja, es ist aber 70 Angriffe, die auf diese veränderte Erzählweise basieren. Dennoch, wenn man nur die Angriffe nimmt, wie wir sie auch letztes Jahr oder die Jahre davor dokumentiert hätten, dann sind wir, kann man sagen, haben wir einen leichten Anstieg. Also statt 156 sind es dann 163. Also gleichbleibendes, alarmierendes Niveau mit sogar einem kleinen Anstieg, selbst ohne die neue Erzählweise.
Genau, also verschlechtert haben sich die Zahlen ohnehin. Welche Schlüsse zieht ihr so daraus?
Ja, es ist zum einen, sind wir, auch wenn es schon auch nochmal mehr Arbeit war, auch froh, sozusagen den Blick nochmal weiten zu können, weil Bedrohung ja jetzt nicht nichts ist. Bedrohung bestimmen den Alltag von vielen Menschen. Bedrohung gehen körperlicher Gewalt in der Regel vorher. Also es ist ja genau, das sagt ja Bedrohung auch klassisch im Strafgesetzbuch aus, dass man mit einer Gewalt droht, ja, mit Schlägen, Tritten, Anschlägen, Tod. Und das ist etwas, was einschüchtert und das ist natürlich gerade von der extremen Rechten, aber auch von Rassisten, Antisemiten, generell von Menschenfeinden genau die Strategie. Und in vielen, gerade auch im ländlichen Raum, in kleinen Dörfern oder Stadtteilen, reichen ganz oft Bedrohungen aus, dass Menschen sich zurückziehen, dass sozusagen ich muss meine Ideologie durch körperliche Gewalt umsetzen, gar nicht mehr nötig ist. Deswegen schon mal gut, dass wir die auch mit drin haben.
Ja, um vielleicht mal in eins der genannten Motive reinzugehen, wie interpretiert ihr denn die Zahlen, die gerade jetzt aus antisemitischen Motiven herausgestiegen sind?
Genau, und da haben wir auch, das ist jetzt dritthäufigstes Motiv, auch bei den Gewalttaten, auch wenn wir uns da numerisch, wenn man sich jetzt nur Körperverletzungen anguckt, zum Beispiel im Vergleich zu Rassismus in einem kleineren Bereich bewegt, aber auch da sind es drei Körperverletzungen, eine mehr als letztes Jahr und der andere Teil sind eben Bedrohung vielfach auch im Internet und Bedrohung, die das Leben von vielen Juden und Jüdinnen in Sachsen-Anhalt ausmachen, die sich ja sozusagen durch diese Bedrohungslage vielfach in einer Situation befinden, was im Übrigen auch für manche Queer-Betroffene aus der queeren Community zutrifft, dass man sich nicht mehr öffentlich im öffentlichen Raum sichtbar zeigt, dass man jüdische Symbolik versteckt, dass Menschen nicht hebräisch auf der Straße sprechen. Also auch das muss man ja sehen, ja, was eigentlich die Folgen sind von dieser Bedrohungslage.
Auf eurer Website schreibt ihr, diese Zahlen sind lediglich ein Indikator für das tatsächliche Ausmaß rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Sachsen-Anhalt, da von einem hohen Dunkelfeld in diesem Deliktbereich ausgegangen werden muss. Jetzt wächst ja grundsätzlich der von euch erhobene Indikator. Von was für einer Dimension in den Dunkelziffern kann man denn ausgehen?
Puh, das ist schwer zu sagen. Es gibt natürlich Befragungen, es gibt Studien, es ist... Also auch wir gehen auf unsere, wir erfassen ja, indem wir Presseberichte auswerten, Pressemitteilungen der Polizei zum Beispiel, nicht nur, aber das heißt, die Polizei muss erstmal auch eine Pressemitteilung herausbringen, damit wir sie lesen können. Das passiert in ganz vielen Fällen nicht. Dann muss in der Pressemitteilung auch noch das Motiv beschrieben sein. Das passiert dann wiederum nicht in jeder Pressemitteilung. Das heißt, alleine, was wir dadurch erfassen, ist schon ein ganz geringer Ausschnitt. Wir werten noch die Antworten auf parlamentarische Anfragen aus. Das ist sozusagen dann nochmal ein Maßstab. Aber das sind, da reden wir von den angezeigten Taten. Und das wissen wir im Bereich von vorteilsmotivierter Gewalt, von Gruppen, die betroffen sind, die zum Teil selber keine guten Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben oder die sagen, was bringt mir das in so einer Mehrheitsgesellschaft, wo ich jeden Tag diskriminiert und beleidigt werde, wo das zu meinem Alltag gehört, was bringt es mir da eigentlich noch, das anzuzeigen? Da komme ich ja aus, da habe ich ja nichts anderes mehr zu tun. Das ist jetzt, das sagen Betroffene zu uns, das ist ihre Realität. Das heißt, der Anteil der Angezeigten, da muss man sich immer bewusst machen, das ist sozusagen geringer der Realität. Was auch ein Grund ist, warum wir immer auch froh sind, wenn Betroffene oder KooperationspartnerInnen uns von sich aus Angriffe melden. Dazu muss man nicht Beratung von uns in Anspruch nehmen. Beratung ist generell freiwillig. Das Einzigste ist, es reicht jetzt nicht nur ein Post auf Insta, also weil das ist uns auch wichtig. Wir verifizieren, diese Zahlen, die hier stehen, die sind verifiziert. Das heißt, wir prüfen schon, soweit uns möglich ist, was da passiert ist und wie wir es einordnen können. Wir gehen jetzt nicht durch die Social Media und machen dann, und das heißt eben auch, wir haben viele Verdachtsfälle. Fälle, wo wir nicht am Ende, wo wir sagen mussten, okay, das ist höchstwahrscheinlich, das mit unserer Erfahrungswissen wird uns, sagt uns, das war ein Angriff, aber da wir es nicht verifizieren konnten, sind da auch Fälle nicht enthalten.
Ja, du hast gerade schon ein bisschen ausgeholt, wie genau ihre Zahlen bekommt. Vielleicht mal abgesehen von der Unterscheidung nach Motiv, also rassistische, antisemitische Motive, welche Arten von Gewalt dokumentiert ihr denn? Du hattest vorhin, glaube ich, auch schon mal kurz gesagt, Bedrohung im Internet wird ja dann wahrscheinlich dieses Jahr auch konkret, also wegen der Bedrohung, neu dazugekommen sein. Aber was wird da noch so dokumentiert, also verbale, digitale, körperliche Gewalt?
Wir dokumentieren keine Beleidigung. Also es ist wirklich die Körperverletzung, also Brandanschläge, Brandstiftung, Sachbeschädigung nur dann, wenn sie gezielt und mit massiven Folgen sind. Also wenn jetzt, nehmen wir ein Beispiel, ein soziokulturelles Zentrum wird mehrfach, sagen wir mal in 3 Monaten, 3-mal die Fensterscheiben eingeworfen und es sind auch noch, und die Täter wissen, da sind auch noch Leute drinne, dann würden wir das als massive Sachbeschädigung zählen. Aber wir zählen jetzt nicht jede eingeworfene Fensterscheibe, um das mal plastisch zu machen. Kann man ja auch nachlesen, die Mehrheit sind Körperverletzungsdelikte.
Okay, dann vielleicht mal in den bundesweiten Vergleich. Wie steht Sachsen-Anhalt denn da von den Zahlen her?
Na noch, also wir sind ja organisiert in einem Dachverband der Fachberatungsstellen und nicht alle, aber viele Schwesterprojekte machen auch ein Monitoring. Es sind noch nicht alle Zahlen veröffentlicht, deswegen kann ich zu 2023 das noch nicht konkret beantworten. In den Vorjahren lag Sachsen-Anhalt im Vergleich zur Einwohnerzahl meist mit ganz oben.
Dann gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein, konkret direkt nach Halle. Halle ja, könnte man sagen, trauriger Spitzenreiter, was die Zahlen angeht. Warum ist das aus deiner Perspektive so?
Es ist seit Jahren ja so. Gut, nun zum einen haben wir eine Großstadt. Das ist also, nach Halle kommt direkt Magdeburg. Das ist erstmal, wenn man sich anguckt, wo findet Kriminalität, Gewalt statt, jetzt auch nicht so verwunderlich. Aber auch gemessen an den Einwohnerzahlen. Wir machen es ja immer in den absoluten und in den Einwohnerzahlen ist Halle weit oben. Das ist also dazu, da will ich keine unseriösen Aussagen geben, ist ganz genau zu sagen, warum jetzt Halle vor Magdeburg ist schwierig. weil, wenn man sich es genauer anguckt, auch da wieder rassistische Gewalt mit, also von, die hatten 67 Angriffe und 44 davon waren rassistisch motivierte Gewalttaten. Und viele, also allermeisten davon Körperverletzungsdelikte, ne? Denen nehme ich die Bedrohung jetzt auch mal ein bisschen zurück. Und rassistische Gewalt passiert in der Regel Vorsatz bei Gelegenheit. Das heißt, wir haben jetzt keine geplanten, gezielten Angriffe der extremen Rechten auf ein AJZ oder ähnliches oder CSD. Es gab ja viele Angriffe auch gegen die CSDs, die sozusagen schon auch organisiert waren. Bei rassistischer Gewalt ist sie eben nicht in dem Sinne organisiert. Sie findet auf der Straße, in Straßenbahnen, an Haltestellen statt. Und jetzt würde ich sagen, ich glaube, in Magdeburg werden wahrscheinlich fast genauso viele Rassistinnen leben wie in Halle. Deswegen ist das schwer zu sagen, warum jetzt gerade Halle noch mal mehr sind.
Da würde mich interessieren, weil du vorhin auch meintest, wie mit den verschiedenen Möglichkeiten, da gibt es Taten, die zur Anzeige gebracht werden. Bei manchen Taten kommen die Leute direkt auf euch zu. Wie setzt sich das in Halle zusammen? Kannst du darüber eine Aussage treffen?
Es waren in Halle 5 nicht angezeigte Taten. Das ist jetzt also kein großer Anteil. Das meiste ist schon angezeigt. Sprich, man könnte jetzt die These aufstellen, aber das ist jetzt eine reine These von mir, dass die Polizei in Halle sozusagen besser ausermittelt hat und auch stärker veröffentlicht hat, was politisch rechts motivierte Taten sind oder sie auch noch stärker als solche gezählt haben. Aber das kann ich nicht nachweisen. Es ist nur, wie ich vorhin sagte, wir sind doch darauf angewiesen, was wird eigentlich öffentlich. Ansonsten, habe ich den Faden verloren. Was war deine Frage?
Ich hatte gefragt, wie es sich zusammensetzt. Also wie viel jetzt wirklich zur Anzeige gestellt wurde in Halle und was einfach so an euch herangetragen wurde vielleicht auch. Aber
also wir haben in Halle, das ist vielleicht, gut, das haben wir auch in anderen Städten, aber in Halle haben wir auch eine sehr gute Netzwerkarbeit. Das heißt, wir sind in Halle gut bekannt. Doch, das ist vielleicht schon auch ein, denke ich schon, dass das ein Punkt ist. Die mobile Opferberatung, auch als Monitoringstelle, ist in Halle in verschiedensten Netzwerken bekannt. Wir arbeiten gut mit den KooperationspartnerInnen zusammen. Das ist jetzt auch in ganz Sachsen-Anhalt weit so. Aber das ist ein Grund und das ist wichtig und das ist für uns, wir können das nicht alleine bewältigen. Also zum Beispiel mit RIAS ist eine Monitoringstelle ja speziell für Antisemitismus, die es in Sachsen-Anhalt ja noch gar nicht so lange gibt. Ist seit 2 Jahren aktiv und das ist ein enger Kooperationspartner, aber auch aus den Communities. Ist ganz wichtig.
Heißt aber auch, ihr arbeitet auch bei der Erhebung mit anderen NGOs zusammen.
Auf jeden Fall. Ja. Und nicht nur NGOs, also nicht nur institutionell, sondern natürlich potenzielle betroffenen Gruppen. Wir reden ja hier wirklich von einer sehr, sehr großen Anzahl von Menschen in diesem Bundesland oder in dieser Stadt, die von dieser Art von Gewalt betroffen sind. Und es ist für uns gut und wichtig, dass diese Menschen uns kennen, uns vertrauen. Es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, wer uns Angriffe meldet. Nicht jeder, nur in Absprache, in Rücksprache mit den Betroffenen, machen wir dazu anonymisierte Meldungen. Es gibt auf unserer Seite sogenannte Chronik. Kann man nochmal nachlesen, was heißt das eigentlich? Weil Zahlen, was bedeutet das eigentlich für Menschen? Was passiert da wirklich? Das machen wir aber nur, wenn Betroffene das möchten.
Dann nochmal allgemein gefragt, welche Maßnahmen fordert ihr denn von der Politik ein, um jetzt diesem Trend der steigenden Zahlen entgegenzuwirken?
Also machen wir Politik und machen wir sozusagen auch noch das, was außerhalb der Politik ist. Also es braucht, ich glaube schon, es gibt sozusagen erhöhtes Bewusstsein auch in der Politik für die Probleme. Und es ist dann eben genau die Frage von, was folgt aus dem Bewusstsein. Und konkret zum Beispiel fordern wir, weil eben Rassismus ein Riesenproblem ist. Sachsen-Anhalt hat, nicht nur Sachsen-Anhalt, aber Sachsen-Anhalt hat ein Rassismusproblem und zwar ein echt gravierendes. Und auch da braucht es, das reicht nicht aus, aber konkret zum Beispiel Antirassismusbeauftragte bei der Polizei und auch Justiz. Polizei hat ja eine hohe Aufklärungsquote von 82% vermeldet bei den PMK-Rechtsgewaltstraftaten. Das ist erstmal nicht schlecht. Aber wenn die TäterInnen am Ende die Straftaten eingestellt werden oder zu lächerlichen Geldzahlungen nur verurteilt werden, und das ist das, was Betroffene erleben, wo wir sie begleiten in Gerichtsverfahren, dann nützt das überhaupt nichts. Das heißt, es braucht da auch wenn das eine kleine Sache ist, Beauftragte, die speziell für Betroffene ansprechbar sind, aber auch nach innen ins System wirken, weil wir haben ein strukturelles Problem. Und ansonsten braucht es natürlich, und da ist nicht nur die Politik gefragt, an jeder Stelle ein Entgegenstellen gegen die extreme Rechte. Da wissen wir auch, über welche Parteien und Menschen wir da reden.
Wenn man jetzt Gewalt nach den von dir genannten Kriterien erfahren hat, wie kann man sich denn konkret an euch wenden?
Wir sind im Internet zu finden unter mobile-opferberatung.de. Da sind auch Kontakt. Also wir haben ja mehrere Anlaufstellen in Sachsen-Anhalt, in Halle, da sind wir ja gerade, Magdeburg, aber auch noch Salzwedel. Wir wirken ja auch auf die Landkreise. Das ist wichtig. Der ländliche Raum ist uns wichtig. Da haben wir, würde sagen, da müssen wir, haben wir noch die größten Leerstellen, wo wir Sachen nicht erfassen. Man kann uns also eine E-Mail schreiben, man kann uns anrufen, das findet man alles. Man kann uns auch auf Social Media über Insta oder Facebook kontaktieren, aber darüber, wie gesagt, bitte keine detaillierten Angriffsmeldungen. WhatsApp ist auch möglich. Oder vorbeikommen, wir haben keine festen Öffnungszeiten, weil wir aufsuchend tätig sind. Es wäre gut, vorher zumindest mal zu fragen, ob wir da sind.
Und wenn man jetzt, auch wenn man nicht unbedingt betroffen ist, aber jetzt vielleicht wütend geworden ist, auch beim Zuhören angesichts der Zahlen, wie kann man sich engagieren, wie kann man euch unterstützen?
Also engagieren, Halle gegen Rechts, großartiges Bündnis. Ich glaube, da ist man, die brauchen auf jeden Fall immer Unterstützung. Und wenn man uns unterstützen mag, es gibt bei unserem Trägerverein, wir sind ja bei Miteinander e.V., haben ja noch viele andere coole Projekte, wichtige Sachen. Und der Miteinander e.V. gibt es auch einen sogenannten Opferfonds. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, aber ein bisschen Geld, dann kann man da auch für Betroffene von rechter, rassistischer, antisemitischer, queerfeindlicher Gewalt in Sachsen-Anhalt spenden, um zum Beispiel eine Fahrt zur Psychotherapie, die weiter entfernt ist, oder Hilfe bei Anwaltskosten, also wirklich so praktische Sachen.